Hallo Nils.
Hallo Nikolai.
Bist du schon bereit für eine Wüste voller Kinder?
Ob ich dafür jemals bereit sein werde, ist die Frage, aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch, das so heißt: Die Kinderwüste. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Seitenblick. Und diesen Monat geht es um dieses Buch. Dieses Mal könnt ihr uns auch sehen per Video. Und hier steht das Buch Die Kinderwüste von Stefan Schulz. Ja, und in diesem Buch geht es ja darum, wie Familienpolitik oder teilweise nicht vorhandene Familienpolitik Schwierigkeiten bereitet für die Familien in Deutschland. Da ist natürlich, wie eigentlich immer, meine erste Frage an dich, Nils. Wie war da so dein erster Eindruck?
Ja, also ich habe das Buch bekommen und war erstmal sehr stolz darauf, weil meine Ausgabe hat eine persönliche Widmung enthalten. Und es hat es mir sehr schwer gemacht, das Buch objektiv zu betrachten. Nein, also ich habe natürlich trotzdem versucht, das Buch mit dem gegebenen Anstand so objektiv wie möglich zu lesen. Und ich fand es sehr interessant. Ich muss vorneweg sagen, für mich ist das Familienthema nicht so ganz so präsent wie für dich vielleicht, weil ich habe keine Kinder. Und entsprechend ist natürlich alles, was so um das Thema Kinder geht, Kindergeld geht und Eltern, die Elternzeit brauchen etc., da bin ich jetzt nicht so involviert. Aber ich sag mal, ich kann mich da schon reindenken und sein Stil hat mich tatsächlich motiviert, da doch ein bisschen mehr drüber nachzudenken, als ich es vielleicht vorher getan hätte. Ich habe vieles an dem Buch sehr geliebt. Einiges fand ich ein bisschen komisch, was es genau ist. Da können wir gleich drauf eingehen. Aber insgesamt von mir erstmal absolute Leseempfehlung für das Buch, gerade für Eltern, glaube ich. Das spricht vielen aus dem Herzen. Und vorneweg, wir haben letztes Mal diese Leseempfehlung eingeführt. Also wie viel, also der Schwierigkeitsgrad des Buches. Wir haben gesagt, 1 ist so leicht verständliche Literatur und 5 ist so hochgradige Fachliteratur.
Karl Marx
haben wir gesagt, ja. Weil er gar nicht so schwierig schreibt. Also Karl Marx ist halbwegs lesbar eigentlich. Ja. Also da kenne ich ganz anderes.
Okay. Hegel.
Ja, okay, Hegel. Du findest Hegel schwer? Nein, okay.
Was hast du gelesen?
Die Phänomen.
So gut kannst du das.
Es ist noch nicht so spät, wie es den Anschein hat, aber ich habe trotzdem schon lange Tag in der die Unglaublichkeit des Geistes, sagen wir so.
Phänomenologie des Geistes.
Die Phänomenologie des Geistes.
Ja, so. Wow, zusammen haben wir es geschafft.
So, meine Güte. Ja, also Hegel ist schwer. Halt, fass mal so. Okay, und ich würde dem Buch auf dieser 1 bis 5 Leseskala so eine 2,5 bis 2,8 geben, weil ich finde, klar, es hat viele politische Inhalte drin und viele politische Themen, die man kennen muss, um das Buch verstehen zu können. Und gerade auch viele politische Sachverhalte muss man einfach schon mal von gehört haben, damit das Buch eigentlich Sinn ergibt. Aber ich glaube, und das jetzt sage ich jetzt ohne selber das beurteilen zu können, wenn man Kinder hat oder selber in der Thematik drinsteckt, dass einem das Buch total aus der Seele spricht und einen total mitreißt. Und ich glaube, das macht es viel einfacher, das zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, wie das für Leute ist, die tatsächlich Kinder haben. Da würde ich jetzt an dich weitergeben und fragen, wie war das denn für dich?
Ja, also für mich, ich muss sagen, deshalb hat es mich gerade gewundert mit dieser 2,5 bis 2,8, weil ich sagen muss, das Buch habe ich im Prinzip verschlungen. Also ich habe das einmal in die Hand bekommen und ich konnte nicht mehr aufhören, weil ich immer nur dachte, wow, cooler Gedanke. Und auch immer wieder neue Gedanken, weil ich total oft den Eindruck habe, entweder ein Autor versucht, 50 Mal dieselbe These zu schreiben, nur in anderer Formulierung, oder irgendwie ein ganz kompliziertes Phänomen, was in einem Satz zusammenfassbar ist, ganz groß aufzublasen. Und hier hatte ich wirklich den Eindruck, dass es super viele verschiedene Themen sind und immer wieder toll aufbereitet. Deshalb hätte ich da, wäre ich eher bei einer 1,5 bis 2 gewesen tatsächlich.
Oh, krass, so niedrig tatsächlich. Mhm.
Aber gleichzeitig bin ich da auch nicht ganz objektiv, muss ich sagen, weil nicht nur habe ich dir das Buch geschenkt mit der Widmung, sondern genau, Stefan Schulz ist so der Podcaster, den ich seit 5 Jahren höre, fast durchgehend, fast alle Podcasts, die ich so mit ihm mitbekomme. Das heißt, dementsprechend, die Gedanken sind mir überhaupt nicht fremd und dementsprechend ist es mir sehr leicht gefallen, aber dementsprechend freut es mich auch sehr, dass für dich dieser Eindruck so positiv war, weil ich meine, manchmal ist man ja in so einer Blase und hört sich dann ganz viel von derselben Person an und weiß dann nicht, wie das nach außen wirkt für Personen, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Und da freut es mich sehr, dass das für dich auch so einen guten Eindruck gemacht hat.
Nein, nicht nur für Personen, die da außerhalb der Blase stehen, sondern auch für Personen, die selbst keine Kinder haben. Du hast gesagt, du hast es gelesen und jeder Gedanke hat 100% zugetroffen. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich habe das Buch schon gelesen und dachte so, ja doch, damit hat er recht, weil ich könnte mich da jetzt nicht reinfühlen. Für dich ist es halt ein ganz anderes emotionales Thema. Mhm. Und damit würde ich auch vielleicht einsteigen wollen. Wie sehr hat das Buch dir am Ende das bestätigt, was du wusstest? Und inwiefern hat es vielleicht auch Lösungsansätze geschaffen, wo du sagst, da hätte ich noch gar nicht dran gedacht?
Also wirklich neue Lösungsansätze als Person, die diesen Podcast hört, waren wahrscheinlich relativ wenig dabei. Es war für mich einfach sehr greifbar nochmal aufbereitet. Also vor allem der Einstieg, wo ich auch gleich auch nochmal gern drauf eingehen würde. Aber insgesamt finde ich, es ist einfach sehr umfassend. Also eigentlich, obwohl es so einen Teilaspekt der Politik behandelt, doch so in so einer Größe auch wieder so eine große Flughöhe, die da analysiert wurde. Übrigens zur eigenen Betroffenheit würde ich sagen, das machen wir in den Bonustracks. Oh, also definitiv. Da können wir gerne noch mal drauf eingehen, was für persönliche Betroffenheiten bei mir da vorherrschen. Ich würde sehr gerne, wenn du es mir erlaubst, mal in den Einstieg gehen.
Sehr gerne, ich habe nämlich ab Seite 10 was, wo ich reingehen würde, deswegen passt das sehr gut dazu.
Genau, der Einstieg ist nämlich richtig genial, weil es hier eher nochmal in die Pandemiezeit reingeht und darein, dass eine Mutter ihre Familie als ein Unternehmen anmelden wollte beim Finanzamt, wo man sich erstmal im ersten Moment denkt, was möchte die Dame da eigentlich machen? Und er steigt da richtig gut ein mit dieser soziologischen Brille, die dann einfach sagt, naja, wenn wir uns Familien als Unternehmen betrachten, dann ergibt es auch total viel Sinn und die machen total viel Umsatz, der einfach nur nicht bezahlt wird. Und das finde ich eine total coole Sichtweise. Also die Sichtweise ist mir tatsächlich neu, das mit dem Familien als Unternehmen. Und da würde ich sagen, das ist wirklich ein sehr cooler Punkt, der durch das Buch durchargumentiert wird, wo ich sage, ja, Familien als Unternehmen sehen und einfach mehr wertschätzen und Unternehmenspolitik im Sinne von Familienpolitik machen, das finde ich eine sehr gute Idee. Was war das für dich oder was auf Seite 10?
Auf Seite 10, ne, das geht jetzt komplett in die andere Richtung, also nicht in die andere Richtung, aber es geht jetzt um das politische Thema dahinter, du hast jetzt das wirtschaftliche Thema angesprochen, um erstmal auf deins einzugehen. Also ich fand diesen Gedanken auch neu und wahnsinnig interessant. Also ich habe da nicht dran gedacht, ja klar, natürlich ist Care-Arbeit Arbeit. Und alles, was diese klassische Hausfrauenrolle umgibt, ist natürlich Arbeit, die wirtschaftlich stützend ist, die aber gar nicht wirtschaftlich angerechnet wird. Und das fand ich als Blickpunkt nochmal wahnsinnig interessant, weil das auch so ein Verständnis mit sich bringt über diese ganze Kinderwüstenbuch-Inhalte, was zum Schluss nochmal herausgefordert wird, finde ich. Weil ein Lösungsansatz, den er zum Schluss hat, der darauf eingeht, ist, wie viel Geld man Familien geben sollte, damit sie diese unbezahlte Arbeit auch gut vergütet bekommen. Weil es ist ja eine Wirtschaftsleistung am Ende des Tages. Also Nachwuchs ist ja das, was die Wirtschaft voranbringt und das, was unser Land am Laufen hält. Zu wenig Nachwuchs und die Wirtschaft und das Land bricht zusammen, zu viel und die bestehenden Systeme müssen erweitert werden, beziehungsweise die Kapazitäten sind nicht da. Man muss also gucken, dass man das entsprechend auch fördert, wobei zu viel eigentlich kaum möglich ist, gerade in der jetzigen Zeit. Ich glaube, nur zu wenig ist da. Und da auf diese Summen, die er zum Schluss nennt, möchte ich nochmal später eingehen, weil da war es auch zum Teil sehr provokativ, das fand ich aber sehr schön. Wo ich darauf eingehen wollen würde, was du gerade gesagt hast, ist, was macht das eigentlich in der Politik am Ende des Tages? Also wir sehen mit diesem Bild, was er schafft, also Familien ist nicht nur, okay, klassisch, Mutter, Vater, Kind, bup, Mutter, Vater, Kind. Und dann verlierst du das Ding, sondern es hat ja auch eine wirtschaftliche Bedeutung, das ist im politischen Kontext wichtig. Was macht denn die Politik also, um diese Wirtschaftskraft auch zu stützen, zu steigern, zu erhalten? Was macht denn die Politik dafür, dass die stärkste Wirtschaftskraft und die unbezahlteste Arbeitsleistung, die in diesem Land da ist, Christian Lindner weint gerade schon Freudentränen, wenn er hört, die größte unbezahlte Arbeitskraft. was macht die Politik, um das zu stützen? Und da sagt er ganz klar, gar nichts. Also die Politik steht da und sagt, Kinder sind ein Riesenproblem. Mhm. Eben, weil sie nicht arbeiten. Also noch nicht. Und das fand ich ganz schön. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Stelle im Buch finde hier. Die Politik verliert die Kinder aus dem Blick, mit ihnen die Familien und damit alle Fragen, die unsere privaten und intimen Sphären treffen. Der Teil unserer Lebenswelt, in dem wir uns am häufigsten und am liebsten aufhalten, ist von der politischen Landkarte verschwunden. Auch hierzulande werden Kinder und Familien allenfalls noch als Störung in den ohnehin zunehmend holprigen Betriebsabläufen wahrgenommen. Mhm. Und das sprach Bände. Ich habe das gelesen und war so, boah, krass. Ja. Aber ja, eigentlich stimmt das. Welche Politik wird denn für Kinder gemacht? Also um die nächste Rentenerhöhung, da wird Monate debattiert von allen Seiten und am Ende wird sie wahrscheinlich bewilligt werden. Aber um Kita-Plätze, da wird nie so hart diskutiert. Das ist dann mal so eine Debatte am Rand oder über Schulgelder oder sonst was für Familienhilfen. Das ist immer so was am Rand passiert. Das macht das Familienministerium schon. Wir müssen uns nicht drum kümmern. Und das finde ich eine krasse Nummer. Vielleicht kannst du darauf sogar eingehen schon mit deiner Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wie schnell passiert es auch, dass Kita-Kürzungen beispielsweise passieren? Also wenn wir jetzt auf Brandenburg an der Havel, wo wir auch die Kooperation mit der Bibliothek haben, eingehen, da ist es ja auch so, dass gesagt wurde, so und so viele Kita-Plätze sind jetzt zu viel, zack, wir müssen 5 Kitas schließen. Ja. Also das ist, finde ich, einfach so krass, wie nicht darin gedacht wird mit, wow, okay, wir haben anscheinend zu viel Geld in den Kitas, vielleicht könnten wir jetzt eine bessere Betreuung machen.
Ja, die Betreuungsschlüssel anpassen, ja.
Genau, vielleicht ist es jetzt doch mal gut zu sagen, vielleicht ein Betreuer auf 5 Kinder oder so und dann passt es wieder, dann haben wir nicht 100 Kita-Plätze zu viel, sondern genau richtig. Sondern nein, man wird sagen, wie kann man das möglichst wenig Geld da reingeben und möglichst, dass eine Person ganz viele Kinder betreut. Hm. Und es wird überhaupt nicht daran gedacht, was es eigentlich für die Kinder bedeutet. Also es wird immer nur überlegt, wie können wir das schaffen, dass Unternehmen da ihre Arbeitsplätze erhalten, also dass die Familien ihre Kinder abgeben können und dann können die Familien arbeiten. Und stattdessen, was ich zum Beispiel einen total schönen Satz von Aladin Elmafarlani finde, der hat ungefähr zur gleichen Zeit auch ein Buch rausgebracht mit Kollegen, wo es heißt Kinder, eine Minderheit ohne Schutz. Das Buch Kinder, Minderheiten ohne Schutz, Aufwachsen in der alternden Gesellschaft von Aladin Elmafarlani, Sebastian Kurtenbach und Klaus-Peter Strohmeier gibt es übrigens auch in der Fouquier-Bibliothek. Schaut doch mal vorbei. Und dort geht es darum, dass er auch sagt, naja, wenn wir schon Kinder und Jugendliche in Einrichtungen stecken, in denen sie nicht einfach entscheiden können, dass wir da hingehen oder nicht, sondern sie müssen ja dahin. Es gibt eine Schulpflicht. Also die Kita ist ja fast auch schon Pflicht für Kinder, weil die Erwachsenen und ihre Eltern müssen ja arbeiten gehen, weil ich meine, Elterngeld, das ist ein Jahr, das ist ganz nett, aber danach haben sie halt keine Möglichkeit mehr, einfach so Geld zu bekommen. Das heißt, sie müssen in diese Einrichtung gehen. Warum kann man ihnen dann nicht einfach eine möglichst gute Betreuung schaffen? Sondern stattdessen ist nur die Frage, wie können wir möglichst viele Kinder von möglichst wenigen Personen betreuen lassen, ohne dass irgendwie alle durcheinander rennen oder so. Ja. Aber es geht nicht darum, wie kann es schön sein? Und das fände ich eine schöne Perspektive, einfach zu schauen, wie kann es den Kindern gut gehen und wie können Kinder möglichst gut darin aufwachsen?
Es geht ja nicht nur darum, zu gucken, wie man Kinder Betreuung effizient macht als so nervigen Nebenfaktor.
Genau.
Geht ja auch darum, dass das Thema Kinder generell einfach teilweise ignoriert wird.
Ja.
Also Kinder sind da und alle wissen so, Kinder sind wichtig und es ist schön, aber keiner redet über das Thema. Das ist so, als ob man von einer hochansteckenden Krankheit redet, die man so gerade noch bekämpft bekommen hat. Alle wissen, okay, die ist schon noch irgendwo da, aber wir reden nicht mehr drüber, weil könnte ja wieder hochkommen. Und damit gehen ja auch extreme Probleme einher. Mhm. Er schreibt hier, auch wieder auf Seite 10, ich finde das total genial, einen neuen Teil. Er schreibt, in Deutschland liest man in der Zeitung, stellten fürs vergangene Jahr laut Statistischem Bundesamt die Jugendämter bei mindestens 63.700 Kindern oder Jugendlichen eine Gefährdung durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt fest. Das waren mindestens 1.400 Fälle mehr als 2022. Das Muster dieser journalistischen Aufarbeitung ist selbst schon auffällig. So, und jetzt ist nämlich der krasse Punkt. Es wird über Probleme von Kindern recherchiert und berichtet. Dann steht da, warum gucken alle weg? Und dann ist das da und wird nie wieder thematisiert.
Genau.
Auch von den Journalisten nicht, auch von der Politik nicht. Dann kommt ein kurzer Aufreger. Oh, ist ja furchtbar. Wir sollten mal was dagegen tun. Und was machen wir? Ah, heute ganz schlecht. Also, weiß nicht, wird schwierig. Lass uns das mal morgen oder nächste Woche machen. Das sind Kinder, die haben ja Zeit. Und diese Thematiken werden einfach nicht konsequent genug behandelt und auch nicht öffentlich genug behandelt, um das Thema so in den Vordergrund zu rücken, wie es eigentlich gehört. Weil Kinder, und dieser Spruch passt bei diesem Buch 1:1, Kinder sind unsere Zukunft. Mhm. Und wer das vergisst, der hat im Grunde genommen sein Leben schon verloren, weil unsere ganze Existenz beruht darauf, dass es irgendwann Leute gibt, die für uns da sind, uns pflegen, uns die Arbeit abnehmen, wenn wir es nicht mehr können, etc. Also alles, was wir machen, zielt darauf ab, dass es irgendwann jemanden gibt, der uns ersetzen kann. Im besten Fall jemanden, den wir selbst in die Welt gebracht haben. Von daher, wir müssen das wirklich im Kopf behalten. Da hat das Buch wirklich tolle Aufhänger schon zum Anfang gebracht, finde ich.
Genau, ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Und gleichzeitig ist ja auch die Absurdität, dass wir ganz viele Stellen haben, die, also wenn wir jetzt auf Bürokratie eingehen zum Beispiel, wir versuchen zwar politisch gesehen Unterstützung anzubieten für Eltern, aber die sind dann auch wieder so kompliziert und dann gibt es irgendwie 13 verschiedene Leistungen oder so, die du als Eltern bekommen kannst und ganz, ganz viel beantragen musst. Stattdessen fand ich diese grüne Idee, die es ja auch in der letzten Regierung eigentlich als Idee gab, sozusagen, nicht die Familien müssen beantragen, sondern die Politik liefert einfach das Geld, die Unterstützung und so weiter. Und da frage ich mich echt, warum ist dieser Gedanke denn nicht da? Also eigentlich machen doch Eltern genau die Arbeit, die der Staat braucht, also für Nachwuchs sorgen. Warum sagt dann nicht der Staat, ach super, wir helfen euch jetzt damit, indem wir euch unterstützen. Stattdessen stellt er noch mal ganz viele Hürden und so weiter. Und da kann ich auch nachher beim Kinderbetreuungszuschlag, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen, kann ich auch nachher eine ganz tolle Geschichte von erzählen, wo ich mir auch denke, ja, das ist doch so bezeichnend, dass es einfach so viele Hürden gibt, statt einfach zu sagen, hey, Familien, hier habt ihr Geld, macht was damit. Weil auch in diesem Buch geht's sehr viel auch um diese These, ja, was ist denn mit den Familien, die dann mehr Geld bekommen, verrauchen die das nicht einfach alles? Oder gehen die alleinerziehenden Mütter dann nicht noch mehr Alkohol trinken oder so? Und dann schreibt er darin, nein, sogar die Bertelsmann-Stiftung war das, glaube ich, hat das recherchiert. Und die Bertelsmann-Stiftung ist, weiß Gott, keine linke Einrichtung. Die ist eine sehr konservative Einrichtung. Und die haben gesagt, wir haben keinerlei Anzeichen dafür feststellen können. Und von dem her Geld in Familien stecken, das ist wirklich die Aussage des Buches, wo Stefan Scholz auch immer wieder sagt, wir haben eine krasse Erkenntnis. Gegen Armut hilft Geld. Wow. Yeah.
Also ich hab da in Vorbereitung dazu auch ein bisschen gegoogelt und fand eine wunderschöne Dokumentation eines deutschen Fernsehsenders. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Und da wurde so ein bisschen verglichen, wie ist das eigentlich so mit Geburten in verschiedenen Ländern. War ursprünglich so ein bisschen, glaube ich, dafür gedacht, so die amerikanischen Versorgungssysteme so ins Lächerliche zu ziehen, weil ein Kind kriegen in den USA ist lächerlich teuer. Also wirklich lächerlich teuer. Und dann wollte zeigen, in Deutschland ist das so gut. Da hat aber irgendeiner der Moderatoren nochmal gezeigt, hey, so läuft es übrigens in den nordischen Ländern ab. So, ne? Und dann haben wir geguckt, oh, hier kriegt jemand ein Kind, das wird automatisch, dann kriegt die Mutter einen Präsentkorb vom Staat, wo dann drin ist, hier ist ein Prospekt mit allen Einrichtungen in deiner Nähe, was du brauchst, was wir dir zur Verfügung stellen. Hier sind alle Kurse nach der Geburt, die du machen kannst für den Vater. Hey, diese und diese Rechte hast du, das kannst du jetzt machen. Hier habt ihr erstmal noch ein bisschen Geld fürs Kind. Hier habt ihr erstmal die Grundversorgung. Wir schenken euch erstmal eine Packung Windeln für den Anfang, ein paar Grundnahrungsmittel und alles sowas. Nehmt euch jetzt erstmal 1-2 Wochen Zeit, um runterzukommen und dann geht's los. Und dann haben sie so den deutschen Professor gefragt, und was kriegt man hier als erstes bei der Geburt? eine Steueridentifikationsnummer. Und es ist ja wirklich so. Das einzige Recht, was du als Neugeborener in Deutschland hast, ist das Recht auf eine Steuer-ID-Nummer. Und da wird's schon böse. Also, denn es ist ja im Grunde genommen wirklich so, wir materialisieren die Neugeborenen in irgendwelche Nummern und Kategorien, vergessen, was eigentlich dahinter steht. Wie du schon richtig sagst, da hängen Systeme dran, die leider immer mehr vernachlässigt werden.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und gleichzeitig dadurch, dass wir so viele bürokratische Hürden haben, dadurch, dass du am besten dich direkt identifizieren musst mit der Steueridentifikationsnummer und so weiter, statt dass das eben alles vereinfacht ist, brauchst du ja extrem viele Beamte wieder, die dann das Ganze machen. Also dafür, dass du eine Steuer-ID bekommst, brauchst du ja nochmal Beamte und so weiter. Mhm. Statt dass du einfach sagst, naja, so Geldausschüttung, die halt relativ problemfrei läuft.
Automatisches System, das Krankenhaus meldet, hier ist ein neuer Mensch geboren, so und so heißt er, da können wir da rein, bupp, im System automatisch erkannt und wupp, wird alles automatisiert an die Eltern gezahlt oder an die Eltern gemacht, fertig aus. Die Krankenhäuser haben irgendwie ein kleines Präsenz schon vor Ort, weil sie vorbereiten können oder sowas. Fertig ist das Ding. Weil was ist das größte Problem in der heutigen Zeit, sich zu überlegen, ob man wirklich Kinder haben möchte? Das ist ein Riesending und durch solche Sachen wird das bloß noch erschwert. Das war auch in dem Buch eine Umfrage, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, wenn du die findest, kannst du sie gerne mal einblenden, das war im Buch auf jeden Fall beschrieben. Da hat er eine Umfrage erwähnt, in der es darum ging, wie viele junge Menschen in einem bestimmten Altersabschnitt, ich glaube, es war zwischen 20 und 30 war es, glaube ich, nagelt mich da jetzt nicht fest, bleib jetzt einblenden, gerne Kinder haben würden. Und da war ein relativ hoher Anteil, die gesagt haben, ey, wir hätten schon sehr gerne Kinder von den Paaren.
Ja.
Und dann hat er gefragt, und habt ihr denn jetzt Kinder? Ein großer Anteil fast von den Leuten, die gesagt haben, wir wollen Kinder, über 50% haben gesagt, geht nicht.
Ja.
Na, warum nicht? Naja, unsere Lebenswelt erlaubt uns gar nicht, Kinder haben zu dürfen. Der Job. Die ganzen Sachen drumherum, die ganzen Behördengänge, was es kostet, was sie noch bezahlen müssen, ja. Allein was du an Kindern für Versicherung, an Mitteln brauchst, um das alles nebenfinanzieren zu können, haben viele gesagt, neben dem, was wir uns gerade so leisten können, müssen wir auch noch einen zweiten oder dritten Menschen dazu ernähren. Das ist einfach nicht möglich. Und dieser hanebüchene Unsinn dahinter, der Staat braucht nichts so dringend wie Nachwuchs und nichts macht er so schwer, wie Nachwuchs zur Welt zu bringen. Und das finde ich, das sind nochmal zurück zur Dokumentation, deswegen fand ich das so unglaublich witzig, dass man so dieses Gesundheitssystem der USA zerreißen wollte, während es hier doch nicht anders ist. Meinetwegen sind die Geburtskosten geringer, aber dafür ist es trotzdem nicht leichter, hier ein Kind großzuziehen und das finanziell gestützt zu bekommen. Weil das, und das wirst du besser wissen als ich, was man an Kindergeld bekommt, nicht dafür ausreicht, das zu bezahlen, was man für das Kind ausgeben muss. Zumindest, wenn man das gut machen möchte, wenn man ein Kind vernünftig versorgen möchte. Sind wir mal ehrlich, es gibt auch, das hat das Buch auch beschrieben, Eltern, die das nicht unbedingt so ernst nehmen. Ne? Aber das klammern wir jetzt mal aus. Es geht ja um eine funktionierende Familie und um die Eltern, die auch einen Kinderwunsch haben.
Ich glaube, das war sogar so, dass ungefähr ein Kind pro Frau zu wenig ist. Also sozusagen ein Kind könnte mehr auf der Welt sein pro Frau, so im Durchschnitt sozusagen, wenn es so wäre, dass alle Kinderwünsche erfüllt werden könnten. Und das liegt eben daran, also ich glaube, er hat so diesen Dreiklang oder so gesagt, also erstmal möchte man einen sicheren Job und eben seinen Arbeitsvertrag haben, sicheren Wohnvertrag und dann hat man Partner und dann ein Kind. Und ich meine, dieser Dreiklang, da merken wir, Arbeitsverhältnisse heutzutage immer mehr unsichere Arbeitsverhältnisse, also ich meine Befristungen und dann haben wir diese ganzen Geschichte mit dem Wissenschaftszeitvertrag, dass in der Wissenschaft die Leute so schwierig gehalten werden, also dass du keine sicheren Jobs hast. Dann die Lehrkräfte.
Saisonarbeiter und alles sowas, ja.
Genau, oder dann Lehrkräfte zum Beispiel, ja. Die, wenn sie nicht verbeamtet sind, jeden Sommer gekündigt werden, wo du auch wieder bist, so wow, okay. Also du hast durchweg in fast allen Branchen so unsichere Arbeitsverhältnisse, dann trauen sich Leute keine Kinder zu und dann die Wohnverhältnisse, klar. Also ich meine, ich kann davon auch ein Lied singen. Hier in Potsdam habe ich anderthalb Jahre eigentlich suchen müssen, um als Student mit Kind eine entsprechende Wohnung zu finden. Und daran merkt man halt einfach, ja klar, Man könnte jetzt sagen, naja, ich bekomme jetzt einfach mal ein Kind und dann regelt sich das schon alles. Aber nein, sobald man irgendwie eine größere Wohnung oder sowas braucht, dann ist man einfach ja auf sich alleine gestellt und sagt sich, ja gut, dann ist es wahrscheinlich schon besser, erst wenn man ganz sichere Verhältnisse hat, das zu machen.
Es gibt so einen Idealpunkt, an dem alle wissen, an dem man ein Kind bekommen kann. Mhm. Und alle wollen zu diesem Idealpunkt hin, aber der ist nicht für alle zu erreichen. Und das ist so genau das Problem, was gerade, das muss man sich mal vorstellen. Deutschland ist mit eins der reichsten Länder der Welt und trotzdem gehen die Geburtenraten zurück, obwohl es das ist, was unsere Zukunft ist. Nicht das Öl, nicht scheiß Elektroautos, nicht ob wir die nächste Solaranlage bauen, ob wir ein Ölfeld aufmachen oder ob wir die Grünflächen in Potsdam und Brandenburg noch zweimal im Jahr mehr mähen oder nicht. Das ist alles nicht so zukunftsrelevant wie die Generation, die da kommt und das für uns macht und die, für die wir das machen. Ja, also das ist ein schreckliches Bild, was sich da zeichnet, und diese Studie hat es wirklich bezeichnend gezeigt, oder die Ergebnisse, die er gezeigt hat. Also auch da muss ich sehr zustimmen, das Buch hat mir da wirklich die Augen geöffnet. Ich muss, bevor ich jetzt anfange, nur ins Schwärmen zu verfallen, weil das Buch war wirklich toll. Also ich muss sagen, also ich habe es nicht so sehr gefühlt, weil ich keine Kinder habe. Du wirst ja ganz anders reingegangen sein, ich habe es schon mitbekommen. Aber mal für alle, die jetzt keine Kinder haben, muss ich auch aus der Perspektive mal reden. Das Buch war sehr toll, es hat sich leicht lesen lassen, verständlich, aber es gab eine Sache, die hat mich zum Schluss rausgeworfen. Und zwar hat er auch Lösungen präsentiert. So. Mhm. Was kann man jetzt machen? Und da hat er aufgerechnet, wie viel Milliarden Euro unbezahlter Care-Arbeit im Jahr durch Familien geleistet werden. Und da hat er als Vorschlag gesagt, was ist, wenn wir einfach pauschal diese Summe an die Familien auszahlen? Mhm. Und da kam er auf irgendwelche,
ich weiß nicht, eine Billion war das, oder?
Ja, ja, aber für die einzelnen Familien hieße das pro Kind irgendwie im Monat zwischen 50 und 100 Euro pro Tag, pro Kind umgerechnet, was natürlich in erster Linie diese unglaubliche Summe der Care-Arbeit verdeutlichen sollte, die da geleistet wird, unbezahlt. Ich wiederhole mich, Christian Lindner weint gerade freundlich, wenn er das hört. Überstunden, unbezahlt, hey. Jedenfalls, das sollte in erster Linie natürlich diese Care-Arbeitssumme verdeutlichen, aber gleichzeitig fand ich es auch sehr provokant, wie er da rangegangen ist, zu sagen, ey, das sollte ausgezahlt werden. Es ist vollkommen logisch, dass diese Summe auch ausgezahlt werden sollte, weil das waren Summen, bei denen ich ins Ruseln gekommen bin. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Care-Arbeit nicht bezahlt werden sollte oder gut bezahlt werden sollte, sondern weil es einfach auch wirtschaftlich dann irgendwann nicht mehr tragbar ist. Was ist so jetzt, und da komme ich zur eigentlichen Frage, wenn wir über Zahlungen reden, was ist für dich so eine Zahlung an Familien, wo du sagst, die wäre gerechtfertigt? Das ist eine gute Summe pro Kind, wo du sagst, für eine Familie, das hilft, aber macht die Wirtschaft nicht kaputt. Weil wir brauchen jetzt nicht drüber, das ist also 10.000 Euro pro Monat pro Kind. Ich glaube, das ist klar, dass das irgendwo ja, also nicht schaffbar ist.
Naja, ich bin, glaube ich, sowieso eher der Ansicht, dass es weniger darum geht, was du erhältst an Geld, sondern auch, was investiert wird für das, was du brauchst. Weil zum Beispiel mir würde es jetzt sehr wenig bringen, wenn ich 10.000 Euro im Monat bekomme und gleichzeitig
halt da fest.
Und gleichzeitig werden alle Schulen abgeschafft, alle Kindergärten und so weiter. Weil müsstest du ja viel mehr dafür zahlen. Also dementsprechend würde ich halt sagen, es geht jetzt nicht darum, eine möglichst hohe Zahlung an Eltern zu überweisen, sondern es geht darum, wie kannst du die Institutionen festigen? Also wie kannst du dafür sorgen, dass du beispielsweise bei ErzieherInnen bei 1:3 Betreuung oder sowas hinkommst? Also wenn du einfach alle Leute, ich meine, wir haben auch teilweise Arbeitslosigkeit unter Leuten, die vielleicht auch Kinderbetreuung leisten können. Und wenn du die vernünftig bezahlst, vernünftig genug Leute, dass wie viele Ausfälle ich auch schon an ErzieherInnen in der Kita halt immer dachte, wow, also ich hatte eine Kita, bei der ich dann wirklich jede zweite Woche dachte, wow, schon wieder Notstand. Hm. Das liegt ja nicht daran, dass die Kita irgendwie doof ist, sondern Das liegt daran, dass die Kita einfach zu wenig Geld hat und zu wenig Leute einstellen kann und sich immer wieder überlegen muss, können wir die jetzt noch einstellen? Und ich glaube, wenn man die Institution stärken würde, das wäre schon mal ein sehr guter Punkt. Und dann, wenn man im jetzigen System ist und sagt, die Kita funktioniert noch mal besser, die Schulen funktionieren noch mal besser, du bist vielleicht am besten noch, keine Ahnung, alles so ein bisschen mehr unterstützend, dann würde ich sagen, kommst du mit irgendwas zwischen 500 und 1.000 Euro gut klar für ein Kind.
Wenn die Kita kostenlos ist und gut läuft, wenn die Schule kostenlos ist und gut läuft, wenn sowas wie Schulessen übernommen wird.
Genau. Alles, ja. Weil dann der Rest ist ja dann vor allem Betreuungs-, also zusätzliche Sachen wie mal in einen Freizeitpark gehen, was du dir dann einfach zusätzlich leisten kannst, was halt schön wäre. Ja. Dann kannst du die ganzen Windeln zahlen für ein Baby oder Kleinkind. Dann, was du alles noch zusätzlich brauchst, da ist natürlich toll, wenn du da nicht drüber nachdenken musst und so dreimal jeden Euro umdrehst, bevor du sagst, ich kaufe mir so eine Leiter, damit das Kind ans Waschbecken kommt, sondern sagst, ja klar, das kann ich mir sofort kaufen. Ist doch toll, wenn das Kind ans Waschbecken kommt. Und all sowas wäre einfach richtig toll, wenn man sich das einfach problemlos leisten kann, aber die ganze Infrastruktur außenrum auch funktioniert. Hm. Genau, dementsprechend würde ich sagen, 10.000 Euro wahrscheinlich ein bisschen selbst auch polemisch, wo es halt auch darum, glaube ich, ihm geht, dass die Institutionen nicht gestärkt sind, wo man dann sagen könnte, gut, dann lassen wir uns 1.000 Euro pro Familie rauszahlen pro Monat und dann haben wir 9.000 Euro, die wir in die Kitas stecken, die wir in die Schulen stecken, die wir in die Straßen stecken, in die Schiene und so weiter, sodass einfach jeder Weg auch funktioniert und der Staat insgesamt klappt.
Ja, jein, jein, also ja. du hast natürlich recht, also diese ganze Infrastruktur rund um Familie muss besser geschaffen werden, muss besser gestützt werden. Da geht es aber nicht in erster Linie nur um Infrastruktur, die wir in Bezug auf Familie haben, sondern als gesamtgesellschaftliche Infrastruktur, die da zusammenbricht. Also das ist ja nicht nur ein reines Familienproblem, was wir da haben, dass Infrastruktur nicht funktioniert, sondern es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, das jetzt da aufgetreten ist. Von daher, ja, ich stimme dir zu, das muss funktionieren, dann muss die Summe auch nicht so hoch sein, gerade auch, wenn jemand anders für dich die Care-Arbeit zu einem gewissen Grad übernimmt, ist das ja dann auch aufgeteilt. Allerdings finde ich, da muss ich dann wieder reingehen, ich finde, dass die Summen, die an Familien gezahlt werden sollten, angepasst werden müssten. Mhm. Weil viele Kosten dabei sind, die nicht gedeckelt werden. Von Kindergeld etc. pp. Finde ich jetzt. Ich kann das nur über Hörensagen berichten, was so Kindergeldzahlungen ausschütten, weil, wie gesagt, ich habe keine Kinder. Allerdings, wenn ich mir angucke, welche Kosten Kinder im Laufe ihres Lebens haben, das wird ja nicht weniger. Das wird ja tendenziell immer mehr. Und der Staat ist meiner Meinung nach nicht dafür verantwortlich, das für die ganze Laufzeit alles zu tragen, sondern so eine gewisse Grundausstattung zu besorgen und darauf zu achten, dass alles läuft. Und da finde ich, wir sollten von 1.500 Euro bis 2.000 Euro pro Kind für jede Familie schon entplanen. Mhm. Finde ich. Weil gerade, wie du sagst am Anfang, die Windeln sollten bezahlt werden können, die Leitern sollten bezahlt werden können. Aber nicht nur das sollte bezahlt werden können, auch zu sagen, okay, mein Kind soll in die Musikschule. Das kostet richtig viel Geld im Monat. Also
da sind wir aber wieder an einem Punkt, wo ich sagen würde, naja, warum kann man denn nicht die Musikschule so subventionieren, dass man sagt, hey, jedes Kind kann da einfach kostenlos rein.
Oder so, ja gut. Aber naja, dann ist wieder die Frage, dann ja, Bildung generell sollte greifbar sein, aber nicht jedes Kind möchte zur Musikschule und das betrifft einen sehr kleinen Teil und ich weiß nicht, ob die anderen Eltern dann so wahnsinnig, also ob das nicht unfair wäre allen denen gegenüber, die lieber in den Schachclub gehen, die lieber in den Fußballverein gehen, die lieber dahin gehen. Du kannst nicht alles subventionieren, das geht nicht auf. Also klar, du kannst es strukturell so machen, dass es insgesamt günstiger wird, aber du wirst trotzdem Familien haben, die an der unteren Einkommensgrenze sind, die da nicht hingehen können, selbst wenn du es runterschraubst, weil einfach Kosten doch parallel entstehen. Und deswegen sage ich jetzt, mehr Geld in den Familien zur freien Verfügung stellen, gucken, dass das auch passiert, dass du das alles ein bisschen deckelst von den Kosten her, aber dass du halt trotzdem die Möglichkeit hast, als Familie auszusuchen, wo geht das Geld denn jetzt gezielt hin. Ne? Weil du ja dann weißt, okay, mein Kind Nummer 1 möchte unglaublich gern Gitarre lernen und das möchte ich ihm ermöglichen. Kind Nummer 2 spielt Fußball, Basketball und Tennis, braucht dafür Ausrüstung, muss den Vereinsbeitrag bezahlen. Auch das machen wir möglich, ohne drüber nachdenken zu können, können wir uns das gerade noch so leisten, weil ich habe so viel, ich habe an einer Musikschule gearbeitet, ich arbeite an einer Schule und ich bin als Musiker unterwegs. Ich habe so oft gesehen, wie Kinder Spaß am Instrumentenspielen hatten und einfach nicht dahin gekommen sind, weil es einfach zu teuer ist. Und das ist nicht mal die Schuld der Musikschulen, weil irgendwie müssen die ja auch ihre Lehrer bezahlen und die Räumlichkeiten bezahlen, sondern einfach, weil solche Sachen nicht an die Familien weitergegeben werden, weil Familien da alleine gelassen werden. Und ich finde auch, künstlerische Bildung ist eine Bildung, die für Kinder greifbar gemacht werden sollte. Und
auf jeden Fall.
Da wir das jetzt nicht komplett deckeln können, mit sowas wie der Infrastruktur und einfach zu sagen, es wird besser gemacht, würde ich dann sagen, mehr Geld in die Familien zur freien Verfügung. Aber es ist eine persönliche Meinung. Wie gesagt, alles ohne Kinder, da halte ich mich raus. Du hast ja gesagt, du hast eine interessante Geschichte zu dem ganzen Zahlungsvollzug, oder was war das?
Zahlungsvollzug?
Kindergeld, was auch immer du da für eine interessante Geschichte
hast. Ja, hast. Aber das ist in den Bonustracks.
Das ist in den Bonustracks.
Genau, und da würde ich auch sagen, da gehen wir auch langsam mal rein, oder? Wir sind gerade bei 35 Minuten. Hey, das ist doch eine super Zeit.
Ja, das läuft doch gut. Vielleicht erstmal, wir haben ja in unserem Podcast, ja, auf Spotify auch zu hören, ist die Möglichkeit, Kommentare zu empfangen. Wenn ihr selbst Eltern seid und zuhört und sagt, ja, den Punkt, den er gerade gesagt hat, den finde ich total gut. Oder falls ihr sogar sagt, boah, was er da erzählt, kompletter Mist, ich würde das komplett anders machen. Guckt doch mal hier, ich habe 6 Kinder und da wäre das so und so viel besser gewesen. Oder ich habe gerade mein erstes Kind und ich weiß, das ist ganz anders noch viel besser. Dann schreibt es doch bei Spotify einfach in die Kommentare. Oder, wo kann man es noch machen?
Per Mail auch gerne. Per also an kontakt@sehenseits.de.
Und falls ihr sagt, oh, die Debatte, die klang ja gerade schon richtig cool, vielleicht wird es ja noch besser, oder ihr wollt unbedingt Nikolais interessante und lustige Story hören, dann gern jetzt die Bonustracks abonnieren. Die kann man auf der Sehenseits-Website bei unserem Podcast abonnieren. Kostet 3 € im Monat, also nicht mal einen Kaffee im Monat, den ihr uns da spendiert. Und für tolle Zusatzinhalte. Was da alles kommt, lasst euch überraschen, guckt vorbei und wir hören und sehen uns dann dort.
Genau, dann bis dahin.
Bis dann.